Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, weil du uns das verheißen hast, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, bist du in der Mitte. Das heißt, du bist da und du bist der Gott, der lebt und der Gott, der spricht. Und deswegen danke ich dir, dass du heute sprechen willst zu jedem Einzelnen, der jetzt hier da ist, auch zu jedem, der im Livestream mit dabei ist oder später auf die Predigt stoßen wird. Danke für dein Reden in unser Leben hinein. Amen. Ich habe ihr gerade erzählt von dem Dynamis College. Beim letzten Fach war ich in Linz am Freitag und abends war so ein bisschen eine lockere Atmosphäre und ein paar Studenten waren da und da ist das Thema aufgekommen, dass einer der Studenten irgendwie überlegt oder seine Frau überlegt, ob er überlegen sollte, ob er nicht seine Stunden im Job reduziert, um für die Gemeinde zu arbeiten. Und er hat nachher so in einem scherzhaften Ton gesagt, ja, aber all die Leute haben einen Gemeindeschlüssel und ich habe genau den erwischt, der das Büro nicht aufsperrt. Ob das ein Zeichen von Gott ist, dass man bei so vielen Schlüsseln den erwischt, der nicht das Gemeindebüro sperrt und die anderen haben Schlüsseln, die das Gemeindebüro aufsperren. Und nachdem es eine lockere Atmosphäre war, habe ich gesagt, ja, oder vielleicht ist es Satan, der Gottes Pläne vereiteln will und geschaut hat, dass du den einen Schlüssel gerade erwischt, der dann nicht sperrt. Und das ist die Frage heute. Woher kann ich wissen, ist es jetzt Gott, der zu mir spricht? Ist es vielleicht sogar Satan oder ist es einfach eine menschliche Stimme? Jemand gibt mir einen Rat, aber ist der von Gott dieser Rat, den er mir weitergibt? Oder die Stimme, die ich selber in mir spüre, ist es jetzt von Gott oder nicht? Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage und wir beschäftigen uns ja jetzt in einer Predigtserie mit prüft alles und behaltet das Gute. Da geht es darum, dass Gott redet, aber es ist auch zum Prüfen, weil es vielleicht nicht immer, wenn wir denken, das könnte von Gott sein, tatsächlich von Gott ist. Deswegen sollen wir es prüfen und das Gute behalten. Und auch noch ergänzen möchte ich, Gott spricht nicht nur, damit wir ihn hören, sondern Gott spricht, damit wir ihm gehorchen. Also es geht nicht nur um Hören, sondern es geht danach auch um das Handeln dessen, was wir gehört haben. Und ich glaube, es ist eine traurige Tatsache, würde ich mal jetzt behaupten, ich habe keine Studie dazu gemacht, dass wir uns oft schwer tun mit Gottes Stimme hören. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir allgemein schlechte Zuhörer sein. Also wenn wer fragt, also schlechter Zuhörer, ich bin da total auf dieser Seite. Kennt ihr das? Man ist gar nicht ganz da bei dem, was jemand erzählt. Man wartet vielleicht nur, dass der Klang nur Luft holt, damit man selber widersprechen kann. Und ich glaube, wir sind allgemein schlechte Zuhörer und jetzt fällt es uns erst recht schwer, wenn wir mit jemandem reden, den man nicht visuell sehen kann. Natürlich gibt es Ausnahmen. Manche von euch sind richtig gute Zuhörer, nicht so wie ich, aber ein paar gibt es vielleicht, die mit mir auf einer Seite sind, mit dem wir sind schlecht beim Zuhören. Vor 3 Wochen habe ich gepredigt und habe euch erklärt, wie ich gelernt habe, Gottes Stimme zu hören, durch Bibellesen nach dem Lebeprinzip. Ich habe heute auch noch Zettel da, wenn dich das interessiert, kannst du zu mir kommen. Und dann hat Tobi 2 Wochen lang jetzt darüber gepredigt, wie wichtig es ist, dass wir nahe am Hirten dran sind. Begonnen hat das Ganze mit einem Bibelvers, den ich gehabt habe vor 3 Wochen, wo Jesus sagt, er ist der gute Hirte und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann hat Tobi erklärt, dass es wichtig ist, dass wir nahe am Hirten dran sein müssen. Also, und wir werden bei diesem Hirtenbeispiel bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du glaubst, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Glaubst du nicht auch, dass er dich so sehr liebt, dass er mit dir reden will? Wenn du glaubst, dass Gott, der Allmächtige, dich geschaffen hat, glaubst du dann, er hat dich geschaffen, um dich nur anzuschweigen? Das würde doch keinen Sinn machen. Wenn er dich geschaffen hat und dich wollte, dann will er mit dir reden. Also sei zuversichtlich, Gott will mit dir reden und wir dürfen lernen, seine Stimme auch zu hören. Heute wollen wir in diesem Kapitel 10, wo Jesus über das spricht, dass er der gute Hirte ist und seine Schafe seine Stimme hören, weitere 4 Verse anschauen. Ich glaube, ja, 4 Verse sind es, wo es eben darum geht, ein bisschen auch, dass die Schafe die Stimme unterscheiden können. Und zwar sagt er da in Johannes Kapitel 10, ab Vers 2 lese ich: Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Da ist wieder die Ermutigung. Die Schafe hören die Stimme des Hirten. Die Kinder Gottes hören die Stimme Gottes und sie folgen ihr. Aber da beschreibt Jesus eben auch, dass sie unterscheiden können zwischen der Stimme des Hirten und der Stimme eines Fremden. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir es lernen, das zu unterscheiden. Ich habe vor 3 Wochen auch erzählt von meiner Tante, die einen Bauernhof hat mit Schafe. Und wenn sie das schreit, das Hili-Li-Li-Li-Li, dann die Schafe kommen. Und wenn ein Fremder versucht, das nachzumachen, die sehr wohl den Unterschied hören. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir auch zuversichtlich sein, dass wir das auch lernen können, die Stimmen zu unterscheiden. Jetzt gibt es in der Bibel leider nicht in Johannes Kapitel 11 eine Auflistung mit: Wenn Gott spricht, passiert tak, 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 und wenn Gott nicht, das sind die Kriterien, um es zu unterscheiden. Also wir würden es uns manchmal wünschen, dass das klarer alles ist. Aber ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum manches nicht so schwarz auf weiß in der Bibel steht, wie wir das vielleicht wollen. Aber ich habe für euch 10 Hinweise, dass es nicht Gott ist, der spricht. Und ich werde jetzt nicht unterscheiden, ist das ein menschlicher Rat, ist das meine Stimme, ist das Satans Stimme, weil ich glaube, es ist egal, was die andere Quelle vielleicht ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wenn es Gott ist. Das ist die zentrale Stimme und die müssen wir rauskennen können. Und darum habe ich jetzt 10 Hinweise, wo du, wenn du denkst, Gott könnte sprechen und das trifft aber zu, du dann nur mal drüber nachdenken darfst. Das erste ist, es widerspricht der Bibel. Wenn du etwas hörst und es passt nicht mit der Botschaft der biblischen Schriften im Gesamten zusammen, wenn es etwas ist, wo du vielleicht ein bisschen was drehen musst, nicht viel, aber nur ein bisschen was an der biblischen Botschaft, oder wenn du einen Vers ganz aus dem Kontext reißen musst, damit es noch passt, all das, wo du sagen kannst, es passt nicht mehr im Gesamten zusammen. Also nicht unbedingt, es passt zu einem Satzteil aus der Bibel. Ja? Dann, also da sind wir sehr, sehr vorsichtig, Sachen aus dem Kontext zu reißen. Aber wenn du jetzt eine Eingebung oder einen Gedanke hast oder jemand gibt dir einen Rat und es passt nicht mit der Bibel zusammen, dann darfst du darauf vertrauen, dass es nicht von Gott ist. Und deswegen, glaube ich, ist es also wichtig, dass wir die Bibel kennen. Und dazu braucht es mehr wie den Vers des Tages, der mir am Handy zugeschickt wird und ich sehe das geschwind, wenn ich gerade einmal eine Pause habe. Wir müssen die Bibel kennen. Das ist ein Lebensprojekt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel jetzt schon gelesen habe in meinem Leben und ich mache immer weiter. Ich höre nicht damit auf. Wenn wir die Bibel in uns tragen, wird es uns auffallen, wenn da was nicht zusammenpasst. Tobi und ich, wir waren in Deutschland am theologischen Seminar vor gefühlt 20 Jahren, ist glaube ich noch irgend so 18 Jahre oder was das her ist. Und wir waren dort auch in einer Gemeinde. Und plötzlich hat es in der Gemeinde eine Krise gegeben, weil einer der Ältesten behauptet hat, Gott hat ihm gesagt, dass es okay ist, dass er sich jetzt scheiden lässt von seiner Frau, weil es war nie Gottes Wille, dass er die Frau überhaupt heiratet. Und jetzt hat er die kennengelernt, die eigentlich Gott für ihn vorgesehen hatte. Und deswegen soll er seine Frau mit den 3 Kindern, die zum Teil der Älteste war schon Teenager, verlassen. Und er war überzeugt, er handelt im Gottes Willen, weil das ursprünglich mal ein Fehler war. Wenn du jetzt aber die Bibel regelmäßig liest, dann weißt du, dass Gottes Wille nie Scheidung ist. dann kannst du von vornherein, also das war für mich und ich glaube für den Tobi auch ein No-Brainer, würden die Jungen sagen, das ist nicht von Gott, was der da von sich gibt. Das war auch für den Rest der Gemeinde klar. Dieser Mann hat dann die Gemeinde verlassen, um mit seiner anderen Frau, ich weiß dann auch nicht, wie es weitergegangen ist, weil wir sind ja dann zurück nach Österreich. Wenn du die Bibel kennst, dann wird manches einfach klar sein, ob das von Gott sein kann oder nicht. Das zweite Hinweis, ja, Scheidungen passieren trotzdem. Wir leben in einer Welt, wo Dinge passieren, die nicht im Gotteswillen sind. Es werden Menschen krank, Ehen zerbrechen und Gott schenkt in dem Allen immer wieder einen Neuanfang. Aber es ist nie von Gott von vornherein der Plan, dass Ehen zerbrechen. Also das würde ich sagen. Und habe ich darauf hingewiesen, dass wir es auf dem Infozettel haben? Muss mir aufpassen, Herr Pastor. Genau, so gut horcht er mir zu. Jetzt wisst ihr, wie das dann daheim ist. Gell? Und dann redet er mit mir, wenn ich 3 Räume entfernt bin. Und wundert sich, dass ich nicht weiß, was er sagt. Heute nur 5 Meter, genau. Gut. Dann Punkt 2, auf dem Infozettel, falls ihr das auch überhört habt, wieder Herr Pastor. Es gebraucht schlechte Mittel für einen guten Zweck. Also so der Zweck heiligt die Mittel-Ding. Da ist ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist, das war auch während unserer Bibelschulzeit 2008, hat ein Singer-Songwriter ein Lied geschrieben, das heißt Healer. Er hat Krebs gehabt und hat dann ein Lied geschrieben, wo es um das geht, dass Gott unser Heiler ist und in den Krankheiten bei uns ist. Und Gott hat ihn dann von diesem Krebs geheilt und dieses Lied ist veröffentlicht worden und es hat ganz einen starken Text. Es gibt nur ein Problem, er hatte nie Krebs. Die ganze Geschichte mit dem Krebs war erfunden. Es war ein Skandal. Also es war eine große Gemeinde, wo der auf der Bühne gestanden ist, mit noch Sauerstoffschlauch um den Mund herum und er hatte nie Krebs. Ich glaube, dass er wahrscheinlich gedacht hat, wenn er diese Krebsgeschichte erzählen würde, dann würde das mehr gewinnigt haben und die Leute würden mehr glauben, dass Gott wirklich der Heiler ist. Aber Gott braucht nie schlechte Mittel für einen guten Zweck. Der Zweck heiligt bei Gott nicht die Mittel, sondern er hat heilige Mittel, um den Zweck zu erreichen. Und wenn bei dir irgendwas ist, wo du das Gefühl hast, wenn ich das ein bisschen so drehe, es wäre doch irgendwie gut, weil das Ergebnis dann gut wäre, dann ist es nicht von Gott. Weil Gott braucht heilige Mittel für seinen guten Zweck. Dritter Hinweis ist, wenn diese Botschaft sich auf Sünde von anderen fokussiert, und es zur Folge hat, dass du dann auch schlecht über andere denkst. Gottes Wille ist, dass wir in Liebe miteinander umgehen, dass wir eine Einheit sind und nicht, dass wir schlecht übereinander denken, schlecht übereinander reden. Das kann schon mal sein, dass Gott dir vielleicht offenbart, hey, da gibt es eine Sünde im Leben von jemandem. Aber nie damit du über den richten kannst oder dich über den erhebst, sondern immer um dieser Person zu helfen und der Person mit Barmherzigkeit und Mitleid zu begegnen, da wo Sünde im Leben ist. Aber wenn das so ist, oh, dieser ist so schlecht und ich bin so gut, dann ist das nicht von Gott. In der Bibel ist da ein Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Also die, die schon viel Bibel lesen, kennen die Geschichte. Der Pharisäer ist im Tempel und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so ein schlimmer Sünder bin wie dieser der Pharisäer dankt, dass er nicht so ein schlimmer Sünder ist wie dieser Zöllner. Während der Zöllner nur vor Gott steht und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, ist, ob ich jemanden mit der Barmherzigkeit Gottes begegne, wenn ich weiß, da ist was nicht in Ordnung im Leben, oder wenn es dazu führt, dass ich mich selbst gerecht fühle. Und das ist nie Gottes Wille. Vierter Hinweis ist, wenn es deine Sünden entschuldigt. Wenn du zum Beispiel so Stimmen hättest oder den Gedanken hast in dir, ja, aber ich kann ja nichts dafür, sie ist schuld, sie hat mich so provoziert. Und außerdem ist es gar nicht so schlimm, weil das, was sie gemacht hat, das ist schlimm. Aber ich habe ja, versteht's? So, manchmal haben wir diese Gedanken. Das, was ich gemacht habe, ist ja nur die Folge dessen, weil wer anderer was gemacht hat. Oder manchmal kann es auch sein, dass du denkst, bah, das darf ich mir jetzt aber schon mal gönnen. Ich habe eh so viel für Gott schon gemacht, so viel gebe ich immer. Warum? Also einmal kann ich mir das gönnen. Und du weißt ganz genau, dass es eigentlich nicht wirklich den Prinzipien Gottes entspricht, aber weil du ja so viel anders Gutes hast, dann darfst du da mal jetzt ein bisschen unsauberer arbeiten. Gott verharmlost nie Sünde. Sünde baut eine Mauer zwischen uns und Gott, zwischen uns und dem guten Hirten. Und deswegen würde Gott nie sagen, ah, du hast eh so viel anderes Gutes, die Sünde ist jetzt nicht so tragisch. Oder, ja, ich verstehe, die Person hat dich so verletzt, es ist jetzt nicht so tragisch, wenn du da so und so reagierst, sondern Gottes Stimme wäre immer anders und sagt, hey, ich bin heilig und du bist mein Kind und deine Identität ist mein Kind, ist, dass du ein Heiliger bist. Und das Witzige ist ja, oder nicht das Witzige, aber so wie Satan oft arbeitet, ist am Anfang, dass er versucht, uns zu erklären, oh, die Sünde ist gar nicht so schlimm, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber wenn man dann das gemacht hat, dann kommt die Stimme und sagt, oh, was bist du für schlimmer, schlimmer Mensch, schlimmer Christ. Und das ist der fünfte Hinweis. Wenn diese Stimme, dieses Reden dich beschämt, anklagt und verurteilt, dann ist es auch nicht Gott. Wenn das kommt, wie kannst du nur dich Christ nennen? Und jetzt hast du schon wieder gelogen. Du solltest nie jemandem erzählen, dass du überhaupt Christ bist, weil du bist der Schande. Du stellst dich hin und sagst, du bist der Christ und dann machst du das. Also wenn so diese anklagende Stimme kommt, dann ist es nicht Gott. Gott kommt. Und es kann der Anfang genauso gleich sein, wenn Satan kommt und dich anklagt, sagt er, ah, du hast da gelogen. Und Gott kommt auch und sagt, hey, du hast gelogen. Und du bist aber mein Kind und deine Identität ist mein Kind, ist, dass du in der Wahrheit lebst. Und ich bin da und ich vergib dir und ich schenke dir einen Neuanfang. Und das ist ein großer Unterschied, weil wenn die Stimme kommt, die unsere Sünden verdammt, dann will uns das runter ziehen und uns eigentlich trennen von Gott. Aber wenn Gott kommt und unsere Sünde aufdeckt, dann führt er immer zu Heiligkeit hin, zu einer Sehnsucht noch mehr zu werden wie Gott, einen Neuanfang zu machen. Gott ist nie da und verurteilt dich. In Johannes Kapitel 8 wird eine Geschichte erzählt, als Jesus beim Volk war, kommen Männer mit einer Frau, die direkt beim Ehebruch ertappt worden ist. Und kommen und klagen sie an und sagen, hey, die ist wir haben sie beim Ehebruch erwischt, die muss jetzt gesteinigt werden. Und Jesus sagt dann, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und all die Ankläger gehen dann weg. Und Jesus sagt zu ihr, wenn die dich jetzt nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht, obwohl er es gekonnt hätte, er hätte sie verurteilen können. Aber er sagt dann noch ganz was Wichtiges, geh hin und sündige nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Kern dessen, wie Jesus reagiert, wenn Sünde in unserem Leben ist. Es ist nicht, dass er uns anklagt und uns steinigen will und uns schlecht machen will, sondern er will uns einen Neuanfang schenken. In seiner Gegenwart, wo seine Heiligkeit und Reinheit immer mehr und mehr Raum in uns gewinnt. Ein sechster Punkt, den ich sehr oft erlebe, der für mich ganz wichtig ist, wie Gott nicht spricht, ist, er treibt nicht. Der gute Hirte führt seine Schafe. Er steht nicht hinter den Schafen mit einer Peitsche und treibt sie an. Ich kenne das ganz oft, dass irgendwas kommt mir und das muss ich sofort machen und gleich und wenn ich das nicht sofort. Gott treibt uns nicht an. Er führt uns. Es gibt Ausnahmesituationen, wo wirklich akute Gefahr ist. Da kann die Stimme Gottes sehr, sehr dringend sein. Aber in den meisten Fällen ist es nicht Gefahr in Verzug. Und wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt gleich was machen und tun, ich habe schon oft erlebt, dass das gleich was machen und tun mehr verletzt hat, als es Segen gebracht hat. Weil es von mir war und nicht von Gott war. Also wenn du dich getrieben fühlst und nicht geführt fühlst, dann glaube ich auch, dass es in den allermeisten Fällen nicht von Gott ist. Ein siebter Hinweis, wie Gott nicht spricht, ist, wenn die Botschaft sprunghaft ist. Wenn du heute das Gefühl hast, Gott will, ich soll in meinem Ort, wo ich wohne, eine Gemeinde gründen. Aber einen Monat später denkst du, na, eigentlich glaube ich, ich sollte besser nach Afrika gehen, um dort mit den Armen zu arbeiten. Und einen Monat später ist es, nein, ich will eine Obdachlosenarbeit gründen. Also wenn diese Aufträge sich zu sehr wechseln oder der Inhalt der Botschaft immer wieder was Neues ist, so spricht Gott nicht. Gott ist beständig. Wenn er einmal was für dich hat, dann bleibt sein Plan und sein Ruf für dich. Das heißt, wenn sich das bei dir zu oft ändert, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es nicht von Gott ist. Wenn ich mit Tobi spreche, und Überraschung, das kommt manchmal vor, er versteht mich nicht. Und ich habe das Gefühl, umso länger wir verheiratet sind, umso schlimmer wird es. Nein, nicht ganz, aber es ist nicht so viel besser wie am Anfang. Was mache ich dann, wenn er mich nicht versteht? Ich versuche es ihm nochmal zu erklären auf andere Art und Weise. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso. Also heute, ich stehe auf der Bühne, jetzt darf ich aus meiner Perspektive reden, das ist der Vorteil. Wenn du Gott nicht verstehst, dann wird es dir nochmal sagen, weil er will, dass du ihn verstehst. Du darfst um Bestätigung bitten. Das kann sein, dass du innerlich irgendwie so ein Gefühl hast, Gott möchte, dass es in diese Richtung geht. Und dann liest du einen Zeitungsartikel, das dieses Thema behandelt. Und dann bist du in der Kleingruppe und jemand spricht es an. Gott schenkt Bestätigung, wenn er dich in eine Richtung führen will. Und es ist nicht einmal das, einmal das, einmal das. Also wenn du auch unsicher bist, hey Gott, kommt es wirklich von dir und nicht genau unterscheiden kannst, dann bitte darum, dass er dir noch eine Bestätigung schenkt. Du musst dich nicht gleich getrieben alles gleich machen, sondern warte, bis du eine Bestätigung kriegst und nachher sagen kannst, okay, jetzt weiß ich, Gott will das. Aber wenn ich es weiß, dann du es auch. Also wenn wir mal was wissen, das ist Gottes Wille, dann sollen wir das nicht noch auf die lange Bank schieben. Aber solange wir uns nicht sicher sind, dürfen wir da schon noch nachfragen. Der achte Punkt ist, wenn es nicht von Frieden getragen ist. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn er zu uns spricht, ist da immer ein Friede drin. Das heißt jetzt nicht, dass es bequem und einfach ist. Wir haben vor ein paar Monaten, Gott ist mir untergekommen, die Serie gehabt. Und ich weiß, dass die Julia zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe das Gefühl, Gott will, dass ich was weitergebe. Ich bin mir sicher, sie war nervös, trotz allem. Aber ich bin mir sicher, es war ein Friede trotzdem da, zu wissen, okay, das ist das Richtige. Auch wenn es mich vielleicht nervös macht, wenn es mich über meine Komfortzone hinausbringt oder manches vielleicht nicht mein gewohntes Umfeld ist. Aber trotzdem ist dann ein Friede in dem Ganzen. Und wenn dieser Friede fehlt, dann ist das immer so ein bisschen ein Alarmzeichen. Neunter Punkt, wie Gott nicht spricht, ist, wenn das, was du dann machst, keine guten Früchte bringt. Gott will gute Früchte. Er will, dass Liebe, Friede, Freude, Demut, Gehorsam, Einheit in der Gemeinde unter seinen Kindern, Ermutigung für andere, Wahrheit und Hoffnung geschieht. Und wenn das, was du denkst, dass Gott vielleicht zu dir spricht, aber das nicht bewirkt, sondern dass es spaltet, anstatt zu vereinen, dass es entmutigt, anstatt zu ermutigen, wenn es dich vielleicht stolz macht und nicht demütig, wenn diese Botschaft Angst macht anstatt Hoffnung, dann ist es auch nicht von Gott. Weil wenn es von Gott ist, dann wird es gute Früchte bringen. Das kann manchmal schon auch eine Warnung sein, dass etwas passiert, was nicht einfach ist. Aber es ist trotzdem immer verbunden auch mit einer Ermutigung und einer Hoffnung dabei. Aber wenn das fehlt, dann ist es entweder nicht von Gott oder noch nicht vollständig. Dann müssen wir es nicht unbedingt gleich weitergeben. Und mein letzter Punkt ist, wenn geistlich reife Menschen Zweifel haben, dass es von Gott kommt. Also wenn du dir nicht sicher bist, ist es jetzt von Gott oder nicht, frag Leute in deinem Umfeld, von denen du weißt, die gehen mit Gott, die sind nicht in der Bibel zu Hause. Und wenn die Zweifel haben, dann solltest du darüber nachdenken. Ich sage nicht, dass wir auf all die Zweifel, es kann schon sein, dass Leute trotzdem Zweifel haben und Gott zu dir spricht. Aber dann bitte ich nochmal um Bestätigung und sage, hey Gott, ich brauche noch mehr, damit ich wirklich wissen kann, ich bin in deinem Willen unterwegs. Aber es soll für uns schon, es kann eine gute Hilfe sein, mit geistlich reifen Menschen darüber zu reden. Ich habe diese Woche ein Mentoring gehabt mit einer jungen Frau und die hat nachher an mich gesagt, du, ich habe eine Frage, was glaubst du, redet da Gott zu mir? Und ich habe versucht, da rauszuhören, was das alles jetzt ist. Die Details sind irrelevant. Aber dann habe ich gesagt, hey, wenn ich das alles zusammenfasse, ja, ich glaube, dass Gott mit dir da jetzt redet. Gerade auch nachdem ich mich mit dem beschäftigt habe und mehrere dieser Dinge eben nicht zugetroffen haben, sondern das Gegenteil, habe ich sagen können, hey, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Gott da mit dir redet und bete da einfach weiter drüber und such noch mehr Bestätigung. Was ist jetzt, wenn du jetzt meine 10 Kriterien hörst und dann denkst du, boah, hey, das eine Mal, da bin ich ja voll falsch gelegen, jetzt im Nachhinein weiß ich, das war jetzt dann nicht von Gott. Hey, wir haben einen Gott, der ist gnädig, der weiterspricht, der nicht aufhört, mit dir zu sprechen, weil du einmal falsch gelegen bist. Also bring das vor Gott und sag, hey, es tut mir leid, dass ich das da missverstanden habe, dass ich glaubt habe, ich bin da in deinem Willen unterwegs und das war mein eigener. Und dann starte neu durch. Und in Zukunft kannst du vielleicht, jetzt wo du ein bisschen Infos gekriegt hast, das nur mal durch diesen Prüfding durchlaufen lassen und sagen, okay, ja, nein, ich fühle mich getrieben und nicht geführt, dann lege das auf die Seite und sage, hey, Gott, wenn es wirklich von dir ist, dann musst du mir das nur mal deutlich offenbaren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bevor ich aber jetzt euch nur mit diesen 10 Dingen, die nicht stimmen, das ist ein bisschen, finde ich, nicht so ermutigend, gehen lasse, habe ich noch 3 Dinge, die mir ganz am Herzen sind und die jetzt nichts Neues sind, aber die ich trotzdem noch sagen will, weil ich glaube, es wäre nicht vollständig. Und das erste ist, sei nah dran am Hirten. Du wirst die Stimme Jesu besser und klarer hören können, wenn du nah bei ihm bist. Wenn mein Mikro aus ist, dann hören mich nur mehr die in der ersten Reihe. Und die nah an mir dran sind, hören mich trotzdem. Und wenn du nahe am Hirten bist, dann können Störgeräusche sein und du wirst es trotzdem noch hören. Aber wenn du weit weg bist, dann sind die Störgeräusche so laut, dass es dir nicht klar fällt. Und ich finde es auch interessant, Jesus offenbart uns nicht alle Details über unser Leben, wo wird es überall hingehen. Wir haben mal gewusst, ja, machen wir Bibelschule. Das war das Erste. Dann der nächste Schritt, wo machen wir die? Wir haben aber immer noch nicht gewusst, wo geht es nach der Bibelschule hin. Dann nach der Bibelschule sind wir nach Linz und dann erst nach Steyr. Also es war so ein Schritt nach dem anderen. Stell dir vor, du machst eine Stadtführung. Und der Stadtführer ist am Anfang da und gibt eine Dreiviertelstunde alle Infos für die ganze Stadtführung und sagt so, und jetzt bitte sucht er die Sachen in der Stadt. Du wärst überfordert. Und ich glaube, so ist auch Jesus. Er ist Schritt für Schritt bei uns und gibt uns die Infos dann, wenn wir sie brauchen und nicht im Vorhinein. Und es wäre ja auch nicht schlau oder nicht gut, weil wenn wir alle Infos hätten und glauben, wir wissen alles, dann müsste man immer neu beim Hirten bleiben. Aber wenn wir immer nur den nächsten Schritt wissen, dann müssen wir neu beim Hirten bleiben. Und ich glaube, das ist das, was Jesus eigentlich im Kern will, ist, dass wir eng an ihm dran sind. Nicht unbedingt, was wir alles machen und tun und leisten können, sondern eine enge Beziehung mit ihm. Und deswegen führt uns auch nur Schritt für Schritt, damit wir dazu gezwungen sind, auch nahe bei ihm zu bleiben. Weil ich glaube, er kennt uns gut genug, dass wenn wir wissen, wo ist das Ziel, dann nehmen wir Abkürzungen. Kennst du das, wenn man einen Familienspaziergang hat und einer geht immer vorne weg und bleibt nicht bei der Gruppe? Ja, kennt ihr? Weil es eben ums Ziel geht und nicht um die Gemeinschaft. Und ich glaube, dass Jesus das genau weiß. Hey, es muss um die Gemeinschaft gehen, darum sagen wir gar nicht, wo es genau hingeht. Also genau hingeht, das Ziel ist die Ewigkeit, ja. Aber die Details da dazwischen. Das Zweite, und das haben wir jetzt schon so oft gesagt, aber ich sage es nochmal. Sei eine Bibelperson, würde ich das jetzt nennen. Sei im Wort Gottes zu Hause. Wenn du von dir behauptest, du möchtest Gottes Reden hören, aber du liest nicht die Bibel, dann belügst du dich selbst. Weil wie Gott am häufigsten spricht, ist durch die Bibel. Und wenn du nicht regelmäßiger Bibelleser wirst, dann kannst du nicht behaupten, ich möchte, dass Gott zu mir spricht. Punkt. Also sei jemand, der die Bibel liest. Vielleicht bist du da und denkst, es war so cool wie die Maria, die hat einen Engel gekriegt. Der ist gekommen und hat sie gesagt. Oder wie Mose, der vom brennenden Dornbusch war und da die Stimme des Herrn kam aus dem Busch. Ich sage euch was, Maria und Mose, die hätten gern eine Bibel gehabt. Wisst ihr, wie praktisch es ist? Die Offenbarung Gottes da so zusammengefasst, alles da, 24/7. Ich muss nicht Jahre warten auf einen nächsten brennenden Dornbusch. Die Glaubenshelden, die wir so bewundern und manchmal vielleicht auch beneiden, weil Gott zu ihnen gesprochen hat, die hätten gern eine Bibel gehabt. Die Maria, die hat nicht einmal die Schriften des Alten Testaments vermutlich gehabt. Die waren in der Synagoge und dann hat jemand daraus vorgelesen, aber das war nicht privat, dass man die jederzeit gehabt hat oder am Handy mit dabei. Wir haben das Wort Gottes so verfügbar und er kann dadurch zu uns sprechen. Aber wenn wir jetzt dann sagen, na, für das habe ich keine Zeit, dann sollten wir auch nicht behaupten, wir wollen, dass Gott zu uns spricht. Weil Gott spricht in erster Linie durch die Bibel zu uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die ganzen Schriften vom Alten Bund, vom Neuen Bund lesen, um ihn kennenzulernen. Ich würde vorschlagen, mit dem Neuen Bund zu beginnen und diese Schriften zu lesen, das Neue Testament und dann auch das Alte Testament dazu zu lesen. Aber wenn wir behaupten, wir wollen Gottes Stimme hören und nicht die Bibel lesen, dann ist da ganz was schief. Und das Interessante ist ja, die Bibel, die neuesten Schriften sind knapp 2000 Jahre alt, was schon sehr alt klingt. Und wir wünschen uns vielleicht manchmal so eine Offenbarung, etwas Neues von Gott. Aber es geht gar nicht so sehr darum, dass Gott was Neues offenbart, sondern dass das, was offenbart ist, aktualisiert oder aktuell in unserem Leben ist. Ich kann mich noch erinnern, ich bin eines Morgens mal da gesessen und habe Lebe gelesen und also Lebe gemacht, Bibel gelesen mit dem Lebe-Prinzip. Und da war dieser Text, ich weiß gar nicht, irgendein Mosebuch ist es, wo beschrieben wird, was der hohe Priester für eine Kleidung trägt. Also nicht etwas, was ich mir denke, ist so alltagsrelevant für mich. Ja? Aber da wird dann beschrieben, dass der hohe Priester auf der Brust eine Platte hat, wo die 12 Edelsteine sind, mit die das Volk Israel symbolisieren. Und an dem Morgen hat Gott zu mir gesagt, hey, ich bin dein Hohepriester und du bist der Edelstein, den ich auf meiner Brust trage, ganz nah auf meinem Herzen. Du bist so kostbar und wertvoll für mich. Und bam, das hat gesessen. Also wenn Gott zu uns spricht, kann er etwas nehmen, was vielleicht Jahrtausende alt ist, aber er macht es aktuell in unserem Leben für unser Heute. Ich bin ein Fan vom Bibellesen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich gestehe. Genau, lest die Bibel. Und das Dritte ist, wenn wir die Bibel auch lesen, dann wird die Weisheit Gottes in uns wachsen. Wir werden Gottes Willen erkennen und wir müssen dann nicht über alle Details unseres Lebens immer eine extra Offenbarung von Gott empfangen, weil wir einfach vieles klar wird, weil du Gottes Weisheit in dir trägst. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wir waren damals noch im Kino, ist eine junge Frau im Gottesdienst gewesen, die hat uns erzählt, ja, heute Morgen, wie sie gebetet hat, hat Gott zu ihr gesprochen, sie soll in einen Gottesdienst gehen. Und jetzt ist sie da. Und dann haben wir gedacht, darüber muss Gott zu dir sprechen? Gehst du nur in einen Gottesdienst, wenn Gott es extra sagt? Also für das brauche ich keine Offenbarung. Es ist klar, dass ich als Schaf in einer Herde bin. Dass ich in Gemeinschaft lebe, dass ich auch da bin, um anderen zu dienen. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Offenbarung, ziehe ich halt weiße Sneaker an oder schwarze Sneaker. Weiß passt zur Blusen, so viel Weisheit habe ich. Nein, egal. Ich will nur sagen, wir brauchen nicht für alle Details. Es kann schon sein, dass, ich habe mal eine Geschichte gehört, wo Gott einer Frau gesagt hat, und heute ziehst du die Flochenschuhe an, nicht die Steckelschuhe. Und sie war im Supermarkt, es gab eine Schießerei und die Patronenkugel ist durch ihren Scheitel durch. Mit hohen Schuhe wäre es nicht mehr durch den Scheitel. Also kann auch sein, dass Gott über Schuhe spricht. Will ich nicht ausschließen. Aber in der Regel brauchen wir für viele Dinge keine extra Offenbarung. Ich brauche keine Offenbarung, ob ich nett sein soll zu meinem Mann. Braucht man nicht, gell? Oder nett sein soll zu meinen Kindern. Sie nicht zum Zorne reizen, wie es ihnen steht. Aber da steht nur über die Väter, sollen die Kinder nicht zum Zorne reizen. Warum auch immer. Vielleicht haben die Väter das ein bisschen mehr an sich. Ja? Genau. Der Apostel Petrus hat vor knapp 2000 Jahren Christen geschrieben und er hat folgenden Vers geschrieben, den ich euch mitgeben möchte. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2 bis 3. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. So wie ein Baby schreit, Habt ihr das schon mal gehört, wenn ein Baby bläht? Wie nervtötend das sein kann, wenn ein Baby schreit. Esther nickt, gell? So wie ein Baby schreit, wenn es Hunger hat, so sollen wir nach dem Wort Gottes verlangen. Und was wird es bewirken? Wir werden dadurch im Glauben wachsen. Es ist zentral für uns als Christen, dass wir Gottes Reden hören wollen. Durch die Bibel, aber auch durch andere Wege, wie Gott spricht. Aber dieses bewusste Hinhören, Gott, was willst du mir sagen? Und da möchte ich abschließen mit einem Zitat, das mich auch total geflasht hat. Es ist ja so, wisst ihr, wenn man predigt, man beschäftigt sich mit einem Thema so viel. Ja, tat's mir ja fast leid, weil ich habe mich jetzt so viel damit beschäftigt, ich habe so einen reichen Schatz. Aber ich versuche euch ein bisschen was mitzugeben von dem Schatz. Also das ist der Vorteil von Predigen ist, dass man sich voll reinkniert. Und zwar hat Bob Sorge Folgendes gesagt. Ein Teil vom Zitat habe ich auch auf der Folie mit. Dinge ändern sich nicht, wenn ich mit Gott spreche. Die Dinge ändern sich, wenn Gott mit mir spricht. Wenn ich spreche, geschieht nichts. Wenn Gott spricht, entsteht das Universum. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Vater, ich danke dir, dass du sprichst, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und das verändert dann alles, wenn du sprichst. Das verändert Situationen wirklich. Und so möchte ich bitten, dass wir eine Gemeinde werden, die hinhören auf dein Reden, dass wir Christen sind, die dein Reden suchen in unser Leben hinein und aus diesem Reden heraus dann leben und handeln und dir nachfolgen, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Christen sind, die nahe an dir, dem guten Hirten, dranbleiben. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, in ein Buch gebunden, so praktisch, 24 Stunden, jeden Tag verfügbar. Und danke, dass du uns so sehr liebst, dass du zu uns sprichst und veränderst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.